Der Podcast des unabhängigen Diabetesportals The Upside wagt heute einen Blick in die Zukunft. Es geht um die Insulinpumpentherapie und die kontinuierliche Glukosemessung und darum, wann diese beiden Systeme vielleicht einmal miteinander verbunden werden können, die Insulinpumpen Messwerte verarbeiten und folgerichtig Insulin abgeben können, denn das ist noch immer Zukunftsmusik für Diabetiker. Mit mir in die Glaskugel schaut Herr Professor Henrichs, ehemaliger Leiter des Diabeteszentrums in Quakenbrück, den ich jetzt ganz herzlich begrüße.
Danke, begrüße Sie auch.
Immer mehr insulinpflichtige Diabetiker nutzen heute eine Insulinpumpe. Das Gerät ist kaum so groß wie eine Zigarettenschachtel und mit einem kleinen Plastikschlauch, Katheter, mit dem Menschen verbunden. Herr Professor Henrichs, könnten Sie unseren Zuhörern vielleicht erst einmal beschreiben, wie so eine Insulinpumpe funktioniert?
Ja, gerne. Also vielleicht muss man schon sagen, das ist nicht Zukunftsmusik, die wir besprechen, sondern hat durchaus viel Vergangenheit. Pumpen gibt es seit gut 20 Jahren, wenn nicht mehr. Aber zu Ihrer konkreten Frage, was ist so ein Ding? Man muss beinahe von dem Gegenteil die Definition aufrollen. Man kann sagen, was es nicht ist. Also es ist nicht die künstliche Bauchspeicheldrüse oder die künstliche Beta-Zelle oder alles das, was so ein Wunschtraum der Menschheit ist, die den Diabetes automatisch behandelt, implantiert, einmal operiert und schon sei das Problem fertig. Nein, die Insulinpumpe ist vor diesem Horizont ein ganz bescheidenes Gerät, was man vielleicht eine automatische Spritze nennen könnte. Macht also nicht mehr und aber auch nicht viel weniger, dass sie das Insulin, so wie es notwendig ist, unter die Haut appliziert durch den von Ihnen genannten Katheter und Katheternadel oder einen Teflonkatheter, aus einem Reservoir, so einem Vorrat, den man am Körper außen trägt. Dieser Vorrat reicht für etliche Tage, man muss also von Zeit zu Zeit das Gerät auffüllen mit Insulin, startet es dann, dann hat es einen eigenen Motor und entsprechende programmierbare Eigenschaften, so dass dann das Gerät vom Patienten in Betrieb gesetzt das Insulin dem Körper zuführt. Wie gesagt, nicht mehr und nicht weniger. Das mehr wäre, wenn das Gerät auch noch den Blutzucker messen würde oder noch mehr, wenn das Gerät aus dem gemessenen Blutzuckerwert auch noch die richtige Insulindosis berechnen könnte. Alles das ist heute noch nicht. Das ist dann allerdings Zukunftsmusik. Aber es wäre schade, wenn man sagt, oh Gott, dann warten wir noch, die Zukunft kommt und dann müssen wir nur noch 2, 3, 4 Jahre warten, bis das Ding perfekt ist. Diese Zukunft wird lange, lange warten noch, bis wir zu dem kompletten System kommen. Deswegen ist es viel besser, heute zu sagen, wir haben gute, ausgereifte Geräte, die jetzt da sind und lass uns mit denen arbeiten.
Aber welche Vorteile bietet denn eine Insulinpumpentherapie für Diabetiker, wenn sie weder Blutzuckerwerte messen kann, noch vollautomatisch auch das Insulin, was der Diabetiker zum Essen braucht, abgeben kann?
Ja, ja. Na gut, also es ist ein Schritt in die richtige Richtung, wenn das Ziel dieses Schrittes wäre, das Insulin so abzugeben, wie es die Bauchspeicheldrüse würde. Nur ein großer Schritt im Vergleich zu dem, was die Spritze tut, denn die lagert einmal am Tag, wenn man als Verzögerungsinsulin denkt, oder viermal am Tag, wenn man als die Mahlzeiteninsuline denkt, ein Insulinbrocken sozusagen unter die Haut und überlässt dann dem Blutzucker oder dem Stoffwechsel seinem eigenen Schicksal. Die Pumpe kann kontinuierlich, das ist ja auch namengebend, CSII, kontinuierliche subkutane Infusion, kontinuierlich das Insulin zuführen. Also in kleinsten Mengen, so ganz, ganz winzigen kleinen Mengen pro Zeiteinheit. Und die eignen sich dann zur Steuerung. Ich will essen, also brauche ich mehr Insulin. Na, dann hole ich mir solche kleinen Schübe. Also der große Vorteil neben dem, was man vielleicht Flexibilität nennen könnte, also man kann bedarfsgerechter das Insulin abgeben, als was die Spritze jemals kann. Wenn ich morgens spritze, dann muss ich diesem Insulin den ganzen Tag sozusagen folgen. Mit der Pumpe kann ich unterwegs überlegen, ach, jetzt will ich Sport treiben, dann trete ich sozusagen auf die Bremse und bremse das Insulin aus, denn die Insulinzufuhr kann dann auch wieder gestoppt werden. Also das ist die Flexibilität und das andere Grundelement ist eben die Kontinuität. Und die wirkt vor allen Dingen über die Nacht. Also in der Nacht braucht, und das haben wir eigentlich auch bei der Gelegenheit erst gelernt, der Mensch oder der Organismus eben auch Insulin. Und zwar nicht so irgendwie mit dem Lineal gezogen, das würden wir ja mit der Spritze noch hinkriegen, sondern in der Nacht hat es Tiefschlafphasen, wo ich wenig Insulin brauche. Wenn ich da viel Insulin gebe, kriege ich eine Unterzuckerung. Und zum Morgen hin brauche ich mehr Insulin. Und wer will das machen, wenn alle Leute schlafen? Also ich kann dann nicht spritzen. Das kann die Pumpe, die ich vorprogrammiere. Das heißt, das erste Ergebnis, das erste wirklich schöne Ergebnis ist das, was uns Eltern von Kindern gesagt haben, dass sie gesagt haben, zum ersten Mal haben wir ruhig durchgeschlafen. Keine Unterzuckerung. Das Zweite, jetzt kriegen wir erst einen vernünftigen Nüchternwert. Und der Nüchternwert regiert nun mal den Tag beim Diabetiker. Ein guter Tag ist ein Tag mit einem guten Nüchternwert. Wenn ich einen schlechten Nüchternwert habe, hänge ich den ganzen Tag hinterher. Das ist also, wenn Sie das wirklich ganz reduktionistisch, auf weniges reduzieren, der Vorteil von Pumpe gegen Nichtpumpe. Flexibilität und Kontinuität.
Wirklich ein Fortschritt.
Ja, gar keine Frage.
Neben diesen modernen Insulinpumpen, diesen Geräten, die das Insulin jedenfalls teilweise automatisch abgeben, gibt es bereits, wie erwähnt, Systeme zur kontinuierlichen Glukosemessung. Wie sehen diese CGMS, Continuous Glucose Monitoring Systems, aus und wie funktionieren die?
Ja, auch da vielleicht zur Begrifflichkeit, also aussehen, Gottes sind also auch kleine, was weiß ich, handygroße Geräte, noch kleiner zum Teil. Also sie sehen ein bisschen ähnlich aus wie eine Pumpe, haben auch vielfach einen Katheter dabei, sind also beinahe zu verwechseln. Nein, aber zur Funktion ist ganz richtig, dass Sie sagen, das sind Glukosemessgeräte und nicht Blutzuckermessgeräte, denn sie messen nicht den Blutzucker, sondern die Glukose im Gewebe. Das ist eine gewisse unschärfe Barriere, denn der Gewebezucker entspricht nicht unbedingt immer dem Blutzucker. Das ist das eine. Und das andere zum Begrifflichen, gerade wenn nicht Informierte uns zuhören, es ist also nicht die unblutige Blutzuckermessung. Das ist ja auch so ein Wunschtraum der Menschheit, dass man irgendein Gerät auf die Haut oder aufs Auge platziert oder in die Hornhaut oder auf die Hornhaut des Auges schaut, das Gerät, das dann uns kontinuierlich einen Blutzucker mitteilen würde. Diese ganzen Geräteentwicklungen, wie sie da waren, es gab ja einige vielversprechende Modelle, die auch bis Marktreife waren, sind wieder verschwunden. Also es geht nicht um unblutig, sondern es geht um kontinuierliches Monitoring, wobei blutig oder unblutig so ein bisschen dann außen vor bleibt. Man sticht eben auch wiederum eine kleine Nadel ein bei den derzeitigen Marktgeräten. Was können die? Also ganz, ganz geheimnisvolle Chemie oder Elektrochemie ist möglich, dass man wirklich auf einer Nadelspitze praktisch die ganze Chemie abarbeitet, die sonst das große Labor macht, nämlich den Blutzucker messen oder die Zuckerkonzentration. Diese Nadelspitze wird ins Gewebe gestochen und gibt dann eine Information, so nennt man das Neuhochdeutsch, also dass die Konzentration des Zuckers entsprechend an den Rechner, und der Rechner gibt es dann in ist werden, sei es nun in Milligramm Prozent oder Millimolar, auf den Display, also auf die sichtbar ins Gerät. Ursprünglich nicht so, ursprünglich war es so ähnlich wie bei einer Blutdruckmessung, dass man sich nachher hingesetzt hat mit dem Doktor und hat gesagt, gestern war aber niedrig, und jetzt haben wir mittlerweile Geräte, die man unmittelbar, man spricht von Real-Time, also praktisch zur Ist-Zeit ablesen kann, mein Blutzucker ist zurzeit 117. Ein wichtiger Aspekt. Der andere wichtige Aspekt ist, mein Blutzucker ist 117 und er ist im steilen Abfall, nämlich er war vor eben noch 190. Dann kann man bei 117 im Prinzip schon auf die Bremse treten und kann sagen, wenn ich jetzt das Insulin anhalte, siehe Pumpe, dann vermeide ich die Unterzuckerung. Wenn es weiter so abstürzt, habe ich gleich eine Unterzuckerung. Wenn es anders wäre, ich habe 117 und vor einer halben Stunde war 93, dann kann ich in aller Ruhe weiter shopping gehen oder brauche ich keine Reaktion haben. Also insofern hat das Monitoring die beiden unterschiedlichen Werte eigentlich. Es sagt mir den aktuellen Blutzuckerwert, das ist schon interessant, aber vor allen Dingen auch den Trend. Wie hoch geht ein Blutzucker nach einem Brötchen? Wie wirkt Sport, wie wirkt Alkohol, wie wirkt dieser oder jener Einfluss? Das kann ich durch nichts besser beurteilen, als wenn ich das wirklich vor Augen geführt bekomme. Man muss sich das mal klar machen, wie weit wir im Dunkeln gestochert haben mit 4 oder 5 Blutzuckermessungen pro Tag. Der Blutzucker ist wie ein Lämmerschwänzchen, ständig rauf und runter. Und mit den wenigen Stichproben kriege ich nur einen ganz groben Anteil. Also wir sind mit dem Monitor quasi am Beginn einer neuen Dimension von Diabetes. Und wenn wir daraus jetzt dann auch noch eine Ehe schließen zwischen der Pumpe auf der einen Seite und dem Monitor auf der anderen Seite, dann sind wir auf dem Wege zu Ihrem Wunschtraum der künstlichen Beta-Zelle. Wir sind noch nicht da. Aber die ganze Sache hat sich mit schönen Schrittweise sehr, sehr schön in diese Richtung entwickelt und ist sehr vielversprechend.
Aber nochmal zurück zu dem Glucose-Monitoring-System. Für wen ist es denn geeignet und wird das von den Kassen in bestimmten Fällen schon übernommen oder muss, wenn ja, zu welchen Kosten der Patient die Kosten für das Gerät also oder für die Nutzung selbst tragen?
Also ich weiß von entsprechenden Gesprächen, die zwischen den Spitzenverbänden der Krankenkassen und den Herstellern laufen. Das ist vielleicht vorklärende Gespräche. Ich höre vom MDK, der durchaus hellhörig, aber auch positiv eingestellt ist im medizinischen Dienst, der ja dann die Kassen berät über die Erstattungsfähigkeit. Im Augenblick meine ich beinahe, wir sollten diese Entwicklung, die so dramatisch und glücklich ist, nicht nur unter diesem Aspekt der Kosten sehen. Wenn, was ich eigentlich erwarte, wirklich ein Qualitätssprung zu erwarten ist, wir haben Daten, danach ist eine Therapie mit Sensor der Nicht-Sensortherapie um etwa einen Punkt HbA1, ein Prozent HbA1 überlegen, dann zahlt sich das aus. Es soll bitte nicht ein Spielzeug werden, ein teures Spielzeug, sondern wenn es wirklich die Nagelprobe besteht von dem, was wir erwarten. Und das ist ja dann der erste Teil Ihrer Frage. Wer wird davon profitieren? Aus meiner Sicht gibt es vorübergehende Indikationen, beispielsweise für jemanden, der neu mit dem Diabetes einfängt und dem man zeigen will, wie geht das eigentlich. Also das entspricht dem Anfänger im Auto, der immer mal wieder auf das Tachometer guckt, wie schnell fahre ich jetzt eigentlich. Also diese Phase, wo ich mich selbst und den Diabetes kennenlernen möchte. Das heißt, es wird ein Schulungsinstrument sein. Denn in dieser Phase wird ja geschult, wird der Diabetes erkannt und verstanden. Das andere wird sein, dass wir in Krisensituationen, dann wenn eine große Blutzuckerausschwenkung nicht erwünscht ist oder ein Ausschwingen nicht erwünscht ist, dass man das glätten kann. Es wird von hohem Interesse sein für Kinder, deren Eltern, ich hatte es eben an einem anderen Beispiel gesagt, unruhige Nächte haben, weil sie nicht wissen, wo ist der Blutzucker des Kindes, muss ich mit der Unterzuckerung rechnen, ja oder nein. Man muss das Kind nicht wecken, um Blutzucker zu messen, man muss ihm nicht was zu essen geben, sondern man kann die Nacht mit diesem Gerät, wenn Sie so wollen, als Watchdog, als Wachhund gut überstehen. Insofern sind die Pädiater gefragt. Es sind Interessenten beispielsweise in der Schwangerschaft oder bei Kinderwunsch, wenn es darum geht, den Blutzucker noch einen Tick besser hinzukriegen, als es üblicherweise heute ist. Und genau das, wenn sich das bewährt, und ich glaube, dass wir da auch so eine Schrittfolge haben werden, wenn wir in einigen Indikationen eine eindeutige Überlegenheit sehen, meinetwegen bei Patienten, die ihre Unterzuckerung nicht merken, Sie kennen das, Sie wissen, dass es Patienten gibt, die liegen sozusagen hinten neben dem Stuhl oder sind bewusstlos benommen, haben ihre Unterzuckerung nicht kommen sehen, die wären natürlich dankbar über jede Hilfe, die ihnen dazu. Das heißt, im Umkehrschluss, es wird nicht so sein, und da muss man auch den Kassen ruhig mal die Angst nehmen, dass jeder Typ-1-Diabetiker jetzt ständig mit Sensoren bestückt werden müsste, denn das ist sicherlich nicht finanzierbar. Andererseits mag es wirklich so sein, und die Entwicklung der letzten Jahre hat es gezeigt, die Geräte werden jetzt schon wirtschaftlich sinnvoller. Sie haben längere Wirkzeiten oder längere Laufzeiten von ursprünglich 3 Tagen auf das Mehrfache davon. Also auch dieses, wenn die Technik stimmt, wenn die Indikation stimmt, sehe ich da eigentlich auch eine Realisierungschance. Eigentlich wundert es mich, dass die Diabetologie nicht noch viel enthusiastischer draufgesprungen ist. Denn sie ermöglicht uns wirklich das, was wir immer gewünscht haben. Ich möchte ständig den Blutzucker vor Augen haben, um richtig reagieren zu können. Und wenn mein Enthusiasmus nicht ganz illusorisch ist, dann hat das Ding Zukunft.
Solche Geräte gibt es glücklicherweise schon. Noch werden sie selten eingesetzt und wenn mit gewissen Kosten auch für den Patienten verbunden. Aber gehen wir nochmal zurück zu unserem Traum und ich würde Sie doch gerne nochmal um so ein Fazit bitten. Ideal wäre eben die seit langem versprochene und angeblich längst am Horizont seiende Insulinpumpe, die vollautomatisch den Blutzucker misst und dann ganz folgerichtig die erforderliche Menge Insulin abgibt und wie eine draußen am Körper hängende Bauchspeicheldrüse funktioniert. Noch sind wir nicht so weit. Wenn wir in die Glaskugel gucken, was sagt Herr Professor Hendricks vom Diabeteszentrum Quakenbrück?
Also ich würde ganz gerne die Aussage sozusagen auf den Kopf stellen. Ich würde sagen, dramatisch, was schon alles erreicht worden ist. Wenn Sie die letzten 80 Jahre Diabetologie vorbeifahren lassen, dann hat das Insulin gebracht, damit wurde Diabetes behandelbar. Wir haben über die Spritzentherapie den Pen bekommen, wir haben dann die Pumpe bekommen, die hat Blutzucker-Selbstkontrolle. Wenn Sie das als die Entwicklungsdynamik aufnehmen, dann ist Diabetes Entwicklung Schrittfolge. Das ist nicht die große Erfindung, die man dann nachher mit irgendeinem Jahres- oder mit einem Datum versieht, an dem und dem Tag wurde die Pumpe erfunden, sondern es ist eine schrittweise Entwicklung. Es ist ein kleiner Schritt von einem Monitor, der über 10 Tage misst, auf das Doppelte, auf das Vielfache. Wir haben mittlerweile kontinuierliche Blutzuckermesssysteme, die ein Jahr lang stabil messen, die implantiert sind. Wir haben Pumpen, die implantiert sind. Im experimentellen Bereich funktioniert das. Ich habe es vor kurzem nochmal alles zusammengeschrieben, was da existiert. Also wir sind Ihrem Wunschtraum durchaus theoretisch schon sehr nahe. Es gibt solche Systeme. Nur unsere Zuhörer werden wahrscheinlich das Ganze uns falsch interpretieren, werden sagen, die sollen sich doch endlich mal Mühe geben und mal was erfinden, was das Diabetesproblem löst. Das wäre schade, denn schon heute stehen nahezu optimale Mittel zur Verfügung, um einen Diabetes lang und auch mit hoher Lebensqualität erleben zu können. Also von daher so eine mehr philosophische Antwort auf Ihre Frage. Also sozusagen das Paradies auf Erden wird lange dauern noch, bis es Systeme gibt, die selbstständig alles erledigen. Wir werden Schritte haben, das darf ich noch ganz kurz konkretisieren. Schritte werden wir haben, die heißen, ein erstes wird sein, eine Pumpe, die mit Sicherheit die Nacht abdeckt, wenn nicht gegessen wird. Das ist relativ einfach. Da brauche ich nur den Blutzucker und das Insulin. Der zweite Schritt wird sein, der Patient sagt, so, jetzt will ich essen und teilt das der Pumpe mit. Nicht wie viel will ich essen, sondern eigentlich jetzt will ich essen. Dann stellt die Pumpe auf eine andere Empfindlichkeit und kann dann dieses Insulin für die Mahlzeit richtig dosieren. Und dann wird es einen weiteren Schritt geben, da wird es heißen, jetzt will ich Pizza essen. Dann weiß die Pumpe auch, wie viel er an Insulin braucht. Und der danach folgende wird dann sein, interessiert mich doch alles nicht, die Pumpe macht doch alles für mich. Aber bitte, ich glaube, wir sollten mit den Schritten, die wir schon auch gegangen sind, sehr, sehr zufrieden sein. Das hat wirklich dramatische Verbesserungen in Lebensqualität und Lebenserwartung gebracht schon.
Das würde ich gerne mit meiner eigenen Erfahrung unterschreiben. Es klingt super spannend, was Sie sagen und irgendwie auch so, das muss noch unendlich lange dauern. Aber wenn ich dran denke, dass ich 1969 Diabetes bekam, mit langen Nadeln, mit Glasspritzen angefangen habe, keine Möglichkeit, überhaupt selbst einen Blutzuckerwert zu machen. Das ging nur, indem man mehrmals im Jahr für kurze Zeit im Krankenhaus war. Ja. Und was wir heute für Möglichkeiten haben mit den Insulinpumpen, mit den Handgeräten, die einfach und schnell funktionieren und auch recht zuverlässig. Ich glaube, wir können gespannt sein, was die nächsten Jahre für die Diabetologie und damit natürlich vor allem für die Diabetiker bringen werden. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und dass Sie sich die Zeit genommen haben im Rahmen der Herbsttagung der Deutschen Diabetesgesellschaft für Diabetesradio. Vielen Dank, Herr Professor Hendricks.
Ich bedanke mich.